Servus, grüezi und hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den Sonntagsbrunch heute mit dem Daniel und ich bin der Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich dachte, ich fange mal ein bisschen anders an.
Da müssen wir aber auch die Eurovisionshymne einspielen, weil man kann voll es in Schweiz und Österreich hören.
Genau. Herzlich willkommen an den Volksempfängern, um Gottes Willen, nein. Ihr hört den Sonntagsbrunch bei Insert Moin, das ist unsere freie Folge der Woche, mit einer kompletten Folge diese Woche Call of Duty World War II, die du mit Micha aufgenommen hast. Die findet ihr am Ende dieser kurzen Einleitung und Daniel und ich sitzen jetzt hier zusammen bei einer Tasse Kaffee und wollen nochmal Revue passieren lassen. Was haben wir diese Woche bei Insert Moin erlebt und was spielen wir gerade? Was erwartet euch nächste Woche bei Insert Moin, wenn ihr Patreon seid? Ihr könnt natürlich auch direkt zu der Folge vorspringen, wenn ihr einen entsprechenden Podcatcher habt, könnt ihr über Kapitelmarken vorspringen, zurückspringen, wild hin und her hüpfen und diese Folge völlig out of context hören. Aber kurzer Hinweis, nicht alle Podcatcher unterstützen diese Podcast-Marken. Also nicht wundern, wenn die bei euch nicht angezeigt werden. Gerade zwischen Android und iOS gibt es da so einen kleinen Krieg in den Podcatchern, dass die Formate nicht immer überall kompatibel sind. Ansonsten findet ihr den Timecode auch im Blogpost, bei dem die Folge Call of Duty dann startet. So, Daniel. Fangen wir doch mal ganz kurz an. Patreon-Stand ist positiv, positive Entwicklung. Wir haben einen neuen Höchststand erreicht. Wir haben über 900, Ausrufezeichen, Patreons. It's over 900. 905 Patreons und wir nähern uns einer Schnapszahl, nämlich 4.444. Es fehlen noch 10 Euro aktueller Stand, 10 Dollar besser gesagt, um diese Schnapszahl zu erreichen. Und das wäre dann auch der bisherige Höchststand auf Patreon. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer.
Ja, auch von mir vielen Dank. Das ist wirklich was wir, glaube ich, vor paar Jahren, als wir das mal eingeführt haben, mit dem Patreon nicht für möglich gehalten hätten, dass es da so viele Leute gibt, die uns da auch wirklich unterstützen wollen würden.
Ja, vielen Dank. Und auch wir nähern uns damit auch diesem nächsten Stretch-Goal von 4.500 Dollar. Micha ist schon fleißig dran, weil es sich in greifbarer Nähe befindet. Das neue Format Lamour, da könnt ihr letzte Woche nochmal reinhören. Micha ist krank heute, lässt sich entschuldigen. Viele Grüße. Der hat die erste Folge schon aufgenommen, sodass sie auch bereit ist, dann gesendet zu werden. Ein Format, bei dem hauptsächlich Micha über Liebe und Sexualität in Spielen sprechen möchte und da auch bestimmte Formate und Genre-Spiele irgendwie beleuchten möchte und dieses Thema ernsthaft angehen möchte. Wie gesagt, letzte Woche hat er da ein bisschen darüber geredet, was er da so vorhat. Könnt ihr nochmal reinhören in der letzten Sonntagsfolge. Und die Folge kommt dann jetzt auch, sobald wir dieses Ziel erreicht haben. Also wenn ihr gerade noch dabei seid, zu überlegen, Patreon zu unterstützen, auf patreon.com/insertmoin findet ihr alle weiteren Informationen. So, was war diese Woche bei Insert Moin, Daniel? Es fing an am Montag mit dem Le Buffet. Das ist unser Format, bei dem wir über Xbox Live und PlayStation Plus Spiele reden mit dem guten Attila. Pünktlich zum 15. Januar haben wir über alle Spiele gesprochen, die es im Januar in diesen beiden Abo-Modellen gab. Und waren einige schöne Titel dabei und wir waren so ein bisschen die Sorge, dass Telltale sich verrennt, weil Telltale irgendwie so gefühlt alle Spiele, die sie haben, da reinschmeißt und man eigentlich gar keinen Grund mehr hat, Telltale-Spiele zu kaufen.
Ja, aber du kannst es natürlich auch andersrum sehen und sagen, naja, wenn sie jetzt halt Batman Season 1 da anbieten, dann probieren es vielleicht doch mal Leute aus, die das sonst nicht gespielt hätten und die finden es dann vielleicht gut und kaufen dann die Season 2. Also kann das natürlich auch als Marketingwerkzeug oder als Werbewerkzeug oder sowas sehen. Also deswegen finde ich das gar nicht so kritisch, dass die das da reinwerfen. Ich sehe eher das generelle Problem, dass die Leute vielleicht dieser Telltale-Formel ein bisschen überdrüssig werden und jetzt sagen, boah, jetzt noch mal wieder so ein Episoden-Adventure. Also dieser Telltale-Hype, der durchaus ja bestanden hat mit den ersten Zombie-Spielen und was da alles dann danach kam, der ist ja schon durchaus ein bisschen abgehypt. Walking Dead.
Ja, wobei die Qualität aber ja nicht wirklich schlechter wird. Also wir hatten ja schon auch Sachen dabei, wo wir haben ja fast alle Telltale-Spiele hier besprochen, bis auf Guardians of the Galaxy. Und klar gab es da auch mal welche, die ein bisschen mau waren, so wie das Game of Thrones zum Beispiel. Aber gerade am Dienstag haben wir dann ja auch über die neue Episode von Batman Season 2, The Enemy Within, gesprochen, die dritte Episode. Und die gefällt uns ja weiterhin sehr, sehr gut eigentlich. Also ich finde, dass die Qualität nicht schwächer wird. Ist eher so ein subjektives Gefühl, dass es halt einfach zu viele Telltale-Spiele gibt, oder?
Ja, und nur weil die Qualität gleich bleibt oder besser wird, heißt das ja nicht, dass in den Köpfen der Konsumenten dann auch das Interesse gleichbleibend hoch da ist. Also klar, man hat halt einfach bei gewissen Spielegenres irgendwann mal so einen Sättigungseffekt und sagt, oh, jetzt will ich aber immer wieder was anderes spielen. Also und das ist ja nicht nur bei Spielen so, das heißt ja allgemein in der Wirtschaftswelt so. Deswegen, keine Ahnung, gibt's ja immer diese, da gibt's sogar einen Fachbegriff dafür, diese optische Alterung, dass halt jedes Auto muss alle Jahre dann irgendwie überarbeitet werden, rein optisch, und dann kommt halt vorne, schaut, die Lampen werden ein bisschen anders gemacht und die Hecklampen werden anders gemacht und der Spoiler unten sieht ein bisschen anders aus, damit du halt irgendwie optisch sofort das Gefühl hast, das alte Auto schaut alt aus, aber das ist im Grunde das gleiche Auto, wird halt nur äußerlich ein bisschen überarbeitet so. Und oder beim iPhone oder sowas, da hast du ja mittlerweile auch das Gefühl, dass da eigentlich wenig wirklich drin ist. Und das ist halt natürlich, um den Leuten immer so das Gefühl zu geben, sie bräuchten da dringend was Neues, weil man ja eigentlich schon so ein bisschen übersättigt ist und sich denkt, ach mein gut, mein ein Jahr altes iPhone oder der alte Golf, der tut's doch auch noch. Deswegen,
ja. Ich meine, bei Batman fing's ja an mit der neuen Engine, aber die war wirklich nicht überzeugend genug, um da jetzt wirklich wieder Leute da reinzukriegen. Aber Batman überzeugt mich nach wie vor sehr. Das gehört inzwischen, glaube ich, zu meinen Lieblings-Seasons. Beide, also die erste und die zweite, entwickelt sich gerade auch sehr positiv. Ich finde es sehr cool, was Telltale sich traut, mit der Batman-Formel zu machen. Und auch am Dienstag in der Episode 3, mit der wir wieder mit Tony über die aktuellen Ereignisse und Wendungen von Bruce Leben gesprochen haben, können wir jetzt natürlich nicht drüber spoilern. Ist eine Spoiler-Folge. Aber geht in eine Richtung, die sehr viel Spaß macht noch, finde ich.
Ja, und tatsächlich waren wir ja auch alle überrascht, wie viel freie Hand und Interpretationsspielraum da Telltale gelassen wird. Ne? Also ich meine, es ist ja im Endeffekt dann doch immer noch eine DC-Marke. Und ich möchte nicht wissen, wie groß da die Kanon- oder Continuity-Abteilung ist, die irgendwie bei jedem Merchandising-Produkt peinlichst genau darauf achtet, dass das irgendwie zum Gesamtuniversum passt und dass man denen da dann doch so viel Möglichkeit gibt, die Charaktere teilweise auch ganz anders darzustellen und auch die Backstory von Batman oder Bruce komplett anders, als man sie halt aus anderen Werken kennt, zu gestalten, hat mich dann doch sehr überrascht. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass man sich da bei nichts sicher sein kann, ne? Also man hat jetzt da nicht das Gefühl, naja, es ist halt die gleiche Batman-Geschichte, die nochmal wieder aufgekocht wird, sondern man weiß halt im Grunde nie, was mit den Charakteren ist. Und Leute, die vielleicht in der Hauptgeschichte gut waren oder böse waren, oder nicht in der Hauptgeschichte, also in dem, wie man sie halt normalerweise aus diesem Batman-Universum kennt, können hier durchaus komplett in die andere Richtung ausschlagen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, endlich ist DC mal mutiger als Marvel. Im Kino findet es ja momentan nicht so statt. Hier bei Telltale ist Guardians eher so auf Nummer sicher gespielt und bedient eigentlich nur genau das, was man von den Charakteren aus dem Film auch kennt. Das ist eigentlich 1:1, was mir die Leute so erzählt haben, die es gespielt haben. Da ist wenig Überraschung drin, und Batman, hast du ja schon gesagt, gerade auch wenn dann, also das kennt man eben aus der ersten Season, ist kein Spoiler, ist auch die Prämisse, dass der Joker noch nicht existiert, sondern man lernt einen Typen kennen, der eindeutig zum Joker werden soll. Und allein sowas, finde ich, ist schon mega spannend. Deswegen große Empfehlung, Batman The Enemy Within war unsere Folge 2097. Und ebenfalls eine große Empfehlung, da waren wir uns auch einig, ein Spiel, was zu den besten 2017 wohl gehört, was wir so, sträflich versäumt haben, in den Jahresrückblick noch reinzukriegen aus zeitlichen Gründen. Deswegen holen wir es einfach jetzt nach. Am 17. Januar haben wir über What Remains of Edith Finch gesprochen, und ein wunderbares Spiel.
Ich finde, wir sollten zukünftig vielleicht einfach wie Unternehmen in so Fiskaljahren rechnen. Bei den Unternehmen geht ja das Jahr, in dem bilanziert wird, auch nicht vom 1.1. bis zum 31.12., sondern meistens halt so bis Ende März oder sowas. Das heißt, vielleicht sollten wir das für uns einfach auch behaupten, dass halt so, ja, für uns geht das Spielejahr so bis Ende März. Das heißt, wenn man da am 17. Januar über ein Spiel redet, dann ist das eigentlich noch im alten Jahr, weil wir auch in Fiskaljahren rechnen. Aber nee,
ich finde sowieso, dass alle Spiele Kritiker erst ab dem 1. Januar erlaubt sein dürften, einen Jahresrückblick zu machen, damit man die Spiele aus dem Dezember auch noch spielen kann. Also, weißt du, so wie die Spielemagazine, das wird immer früher. Die Nummern sind ja dann irgendwann immer höher geworden. Ja, es ist Januar, aber wir bringen jetzt schon die Nummer 2 von 2018 raus. Genauso müsste das hier jetzt hier auch sein, dass man sich so Gentleman Agreement, keiner macht mehr einen Jahresrückblick vor dem 1. Januar.
Das wäre tatsächlich was, weil dann hast du nicht diese Oscar-Season. Ne? Bei den Filmen gibt es ja auch so eine gewisse Oscar-Season, wo du im Zweifelfall deinen Film platzieren musst, damit der noch nicht zu alt ist, damit alle schon wieder vergessen haben, dass er lief, aber auch nicht zu spät kommt, weil dann diese Einreichungsfrist irgendwie abgelaufen ist. Deswegen gibt es da so ein ganz genaues Zeitfenster, in dem dann die Filmstudios ihre Filme platzieren. Und leider hast du es halt auch, wenn du dann Ende Dezember oder was, wenn du da in letzter Sekunde kommst, dann bist du meistens halt schon zu spät für die ganzen Jahreslisten und im Jahr drauf sagt dann halt jeder so, ah nee, das kam ja schon irgendwie im Dezember 2016 oder so, das ist ja nicht mehr qualifiziert für die Jahresbestenliste. Also das heißt, im Spiel im Dezember rausbringen ist halt meistens für sowas eine blöde Idee. Aber gut, wir weichen ab. What Remains of Edith Finch, wir haben es ja noch geschafft zum Glück. Wirklich, wie haben wir es bezeichnet? Das beste Spiel, was wir 2017 nicht gespielt haben. Ein wirklich total innovatives, total spannendes, wirklich mitreißendes, todtrauriges Adventure, was durchaus auch echt Leuten mal ans Herz zu legen ist, was mit oder die mit diesem Walking-Adventure-Genre eigentlich nichts anfangen können, weil ich finde, die Geschichte ist hier so gut, dass sie da einfach wirklich dich in den Bann zieht. Und dann haben sie so viel tolle Gameplay-Ideen, die wirklich einfach auch nur durch die Interaktivität des Mediums Videospiel irgendwie zu realisieren sind. Also das kannst du in einem Film, in einer Serie, in einem Buch in keinster Weise so darstellen. Du könntest vielleicht eine ähnliche Geschichte erzählen und die auch ähnlich so nonlinear auseinanderfalten, aber du hättest halt trotzdem nicht diese Interaktivität, die halt dann irgendwie dir als Spieler nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie gibt und dich da irgendwie an ganz anderen Stellen deines Gehirns irgendwie aktiviert, weil du halt wirklich aktiv was machst in dem Spiel.
Genau, und man dadurch eben auch gewisse Elemente, die gesagt werden, auch gezeigt bekommt und damit spürt. Um das jetzt mal so ein bisschen kryptisch zu formulieren. Also wenn jemand einen monotonen Job hat, dann hast du auch eine monotone Aufgabe. Und wenn jemand irgendwie sehr träumerisch unterwegs ist, dann hast du halt auch eher so eine Art Traumsequenz oder so. Also nur so als Andeutung, eine sehr kreative Herangehensweise mit dem Medium, sehr verspielt und ganz wunderbar persönlich auch erzählt. Also diese Edith Finch, man hat danach schon so ein Gefühl für ihre Familie, was da passiert ist und was sich in diesem Haus, das sie betritt, verbirgt. Sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert, auch für Leute, die bis jetzt gesagt haben, naja, so Walking Sims, Walking Adventures sind nicht so mein Genre, da passiert mir zu wenig, finde ich, genau für die Gruppe von Menschen ist es ein empfehlenswertes Spiel, weil es halt echt auch spielerisch ein bisschen mehr zu bieten hat als die meisten Walking Simulator. Hast du ja schon gesagt, genau. Folge 2099, ein komplett anderes Genre, komplett andere Atmosphäre, aber ein sehr bekannter Name. Call of Duty World War II, da brauchen wir jetzt nicht groß was zu sagen. Call of Duty sollte auch den meisten wahrscheinlich ein Begriff sein. Diese Folge zum neuesten Ableger der Serie, der Back to the Roots geht, wie sie so schön in der Werbekampagne immer gesagt haben. Die habt ihr ausführlich besprochen, Daniel und du, Micha und du meine ich. Und die Folge gibt's jetzt gleich im Anschluss. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen zum Cast? Nee, oder?
Nö, ich glaube, wir haben da relativ ausführlich uns mit beschäftigt. Deswegen, wenn man es jetzt gleich hört, habe ich jetzt nichts beizutragen.
Doch, ich hätte was beizutragen. Ihr redet ja auch ganz kurz, dass Micha Spoiler andeutet, dass er Infinite Warfare oder eben damals eben diese Titel, die mehr so in die moderne Kriegsführung gegangen sind, in der Zukunft spielen, interessanter findet und das Spiel vom letzten Jahr von Call of Duty, nämlich Advanced Warfare hieß es, gell? Infinite Warfare.
Infinite Warfare, ja. Da bei den Sci-Fi-Dinger blicke ich schon überhaupt nicht.
Also Infinite Warfare mit Kämpfen auf dem Mond, die Folge ist jetzt auch schon aufgenommen. Die wird es nächste Woche dann gleich geben. Also wir holen auch dieses Spiel dann nach, weil der Micha dann dadurch auch sehr motiviert war, dieses Spiel jetzt endlich durchzuspielen. Sehr schön.
Doch, eine ganz kurze Ergänzung hätte ich vielleicht noch, weil auf Patreon auch jemand gefragt hat, wie denn dieser Film heißt, Film für dich, den Micha da erwähnt. Da erzählt er nämlich von einer Szene, wo ein Ego-Shooter gespielt wird in einem Film und dann um den Spieler herum alles so aufgebaut wird, also wie so eine Kulisse. Und offenbar hat er sich da so so murmelig ausgedrückt, dass man es nicht verstanden hat. Deswegen vielleicht das noch als Ergänzung, wenn ihr das jetzt gleich hört und sagt, hey, um welchen Film reden die denn da? Der Film, Micha sagt Wreck-It Ralph, weil so heißt er nicht im Englischen. Im Deutschen ist er als Ralph Reichts bekannt. Und das ist ein Animationsfilm von Disney, Pixar oder so, auf jeden Fall aus dieser Ecke. Und das ist voll mit Anspielungen an die Videospielwelt, weil der spielt in einer alten Arcade-Anlage und der Ralph ist, glaube ich, der Donkey Kong, ne? Also der ist derjenige, der immer oben die Fässer runterwirft und er reist dann in so andere Arcade-Automaten, weil wenn die nämlich der Arcade-Laden schließt, dann machen die quasi alle Feierabend, die ganzen Videospielfiguren, und treffen sich dann bei den anderen und so. Und da erlebt er so ein Abenteuer. Also das nur als
Jetzt sagen sich alle, wie kommt ihr von Call of Duty World War 2 von der Landung in der Normandie zu Wreck-It Ralph? Aber das findet ihr gleich raus im Anschluss der Folge. Folge 2100, wir haben mal wieder eine 100er-Zahl gerissen, unglaublich, mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir Folge 2000 hatten. Guild Wars 2 ist ein MMO, ein dauerhaftes Online-Spiel, was seit Jahren aktiv ist, eine sehr aktive Spielergemeinschaft hat, von ArenaNet, also der, würde ich sagen, der größte World of Warcraft-Konkurrent eigentlich, der viele Dinge auch anders macht, aber natürlich im Herzen trotzdem ein klassisches MMO ist. Da gibt's ein neues großes Add-on, nämlich Path of Fire. Das zweite große Add-on kostet rund 40 Euro und bringt wahnsinnig viele neue Spielelemente ins Spiel. Und darüber gefachsimpelt habe ich mit Petra und Matthias, Petra von der GameStar und Matthias von der Datenschorle. Und die zwei haben mich eigentlich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lassen.
Ich habe
Hallo gesagt, da ich Guild Wars selber nicht spiele. Ich wusste aber, dass Petra und Matthias da sehr drin sind in der Materie. Fand ich das interessant, denen mal zuzuhören. Und ich habe wirklich nur Hallo gesagt, habe das Mikro aufgemacht und habe mir dann einen Tee gekocht und habe Mittagessen für die Kinder gemacht. Habe meine Frau von der Arbeit abgeholt, war einkaufen. Und als ich zurückkam, haben die immer noch gesprochen.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, du hättest gefachsimpelt, ist durchaus ein Euphemismus an der Stelle, weil die zwei halt, klar, das Spiel läuft halt schon lange, das Spiel hat halt eine große Fangemeinde und die beiden sind da halt einfach total im Thema drin, also
mega,
merkt man halt, und das, klar, ist dann halt immer das Problem, wenn man halt über so ein Spiel nach langer Zeit redet, das ist ja bei irgendeinem Destiny oder sowas nicht anders, wenn du dann halt nach einem Jahr, nachdem es läuft, drüber redest und fängst nochmal total bei den Basics an, dann sagen halt die Leute, die das Spiel kennen, so, ja, was soll ich denn mit dem Scheiß? Ich weiß doch, wie Destiny im Kern funktioniert, oder ich weiß doch, wie Guild Wars im Kern funktioniert. Ich will doch wissen, was neu ist. Ich möchte doch wissen, was die zu den Neuerungen sagen und was sich seitdem geändert hat. Und wenn man aber das bespricht, dann kommt man halt sehr schnell in dieses Fachchinesen, Gebiet, wo man es dann halt eigentlich nur noch irgendwie für die Leute, die es wirklich kennen, verständlich macht. Und das ist halt natürlich immer so ein bisschen.
Aber deswegen als Warnung, ist es wirklich ein Cast auch für Leute, die sich für dieses Add-on interessieren und das Grundspiel kennen, weil ich habe jetzt dann auch nicht mehr jedes Mal eingekrätscht, wenn sowas wie Living World oder irgendwas, oder so wie bei Destiny die Lichtlevel oder sowas in der Art, wenn sowas erwähnt wurde, habe ich nicht jedes Mal reingekrätscht als Moderator, auch wenn ich wusste, dass das jetzt Begriffe sind, die vielleicht nicht jeder kennt, aber da wir schon drei Casts über Guild Wars 2 haben und die auch alle frei verfügbar sind, also die sind auch nicht, da waren wir noch nicht so stark auf Patreon, habe ich dann immer darauf hingewiesen, okay, wer das Spiel noch gar nicht kennt, muss dann halt auch erstmal einfach diesen Grundcast über Guild Wars 2 hören. Wir wollen uns jetzt hier wirklich auf dieses Path of Fire, auf dieses Add-on konzentrieren, über die neuen Mounts und auch die neuen Welten und die im Kontext zu dem Hauptspiel natürlich sehen. Deswegen ist es schon ein schwerer Cast für Leute, die das Spiel gar nicht kennen. Absolut. Aber Fazit kurz, wer es jetzt sich dafür interessiert, Path of Fire lohnt sich wohl auch für Leute, die als Singleplayer noch gar nicht Guild Wars 2 gespielt haben. Auch für die ist es interessant, weil diese Mounts, also diese neuen Reittiere, das Spiel auch sehr öffnen und sehr viel Spaß macht, mit denen da die Welt zu entdecken. Also auch eine Empfehlung für Leute, die sich überlegen, damit vielleicht jetzt anzufangen.
Und auch vielleicht zum Thema Monetarisierung so ein bisschen. Mhm. Ich finde es nämlich ganz interessant, dass Guild Wars 2 ja keine monatlichen Abo-Gebühren kostet. Aber trotzdem, ich kenne es selber nicht, weil ich es nicht spiele. Deswegen kann ich natürlich nur das rezitieren, was andere über das Spiel sagen. Offenbar sehr faires Monetarisierungssystem hat. Also ich habe da bisher zumindest keinerlei irgendwie Beschwerden oder Shitstorms oder sonstiges wahrgenommen. Und wenn man dann halt mal alle paar Jahre in 40 € Add-on rausbringt wie Path of Fire, was dann erstmal teuer klingt, aber andererseits sagst du halt, ja, aber dafür konntest du halt die letzten Jahre einfach umsonst spielen, ohne was dafür zu bezahlen. Und dann ist es schon durchaus absolut vertretbar, da auch mal wieder so ein kostenpflichtiges großes Add-on dann irgendwie rauszubringen. Also
ja, der Preis ist absolut gerechtfertigt. Also wie gesagt, die haben eine Stunde über Guild Wars gesprochen, nur übers Add-on, und die hätten noch mal eine Stunde weiterreden können, wie toll das ist. Und das ist ja wirklich, also 8 Stunden locker. Es gibt eine sehr faire Monetarisierung, dass du dir so eine Sonderwährung auch kaufen kannst, um halt gewisse Dinge freizuschalten, die du möchtest. Also so dieses Mount zum Beispiel, so gibt es halt so einen Greifen, der kostet dann halt irgendwie wahnsinnig viel, 250 Gold im Spiel, wo du halt einfach hingrinden kannst, wenn du Bock drauf hast, dauert halt ewig, aber du kannst ja natürlich dann auch solche Währungen zusätzlich dazu kaufen, musst es aber nicht, also du kannst es auch frei spielen, ist gar kein Problem. Und es gibt wie so eine Art Season Pass im Spiel noch, die sind ein bisschen günstiger als diese Add-ons, da bekommst du eben dann Teile freigeschaltet, das sind dann wirklich so Seasons, die dann halt diese Welt weiter erzählen, weiteren Content liefern, also quasi das Add-on zum Add-on, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Wenn du das dann hast, bekommst du diese Dinger kostenlos, wenn du das Add-on nicht hast, kannst du die trotzdem aber irgendwie so einzeln kaufen, so episodenartig. Also von daher sehr fair aufgeteilt und sehr viel Content für das, was man da zahlt. Ja. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich tatsächlich mal reinschauen, aber mit einem Podcast, wo wir täglich über neue Spiele sprechen, macht es für mich einfach null Sinn, ein MMO zu spielen. Von der ganzen Aufmachung und von der Art, wie das Spiel sich spielt, finde ich es aber wahnsinnig interessant. Das ist eher aus Selbstschutz, dass ich das, glaube ich, nicht spiele.
Ja klar, und ich glaube, da musst du dich halt auch dann mit einer festen Gilde zusammentun, weil klar, die ersten paar Stunden oder die vielleicht auch ersten 30, 40 Stunden kannst du dann wahrscheinlich noch problemlos alleine spielen. Aber gerade wenn du dann halt wirklich in den High-Level-Content einsteigen musst, glaube ich, dann brauchst du eine feste Gilde. Und wie man das halt früher auch von WoW gekannt hat, mit festen Terminen. Was ich, wir spielen immer dienstags, donnerstags und samstags abends oder so. Ab 8 sind dann alle da und so. Und ich glaube, das ist einfach was für die meisten Leute da doch einfach ein zu großes, zu festes Investment ist, sich da irgendwie so zu investieren.
Ja. Gut. Genau. Deswegen eben zwei Experten eingeladen. Das war die Folge 2100. Gestern, 2101, haben wir die News gemacht zusammen, Daniel, über die Kalenderwoche 3. Und wir hatten eigentlich nur zwei Themen. Das eine war relativ schnell erzählt. Nintendo Lago hat, also Nintendo hat das neue System Labo vorgestellt.
Lago El Mar ist doch dieser Golfplatz, diese Anlage von Trump. Deswegen hast du das wahrscheinlich immer im Kopf, ne?
Ja, genau. Nintendo
sollte das Lago kaufen. Heißt es so rum, ne?
Die Lago der Nation. Nintendo hat ein neues Spielsystem vorgestellt aus Pappe. Darüber reden wir kurz am Ende. Davor haben wir aber eine Stunde gesprochen über das Thema der Woche. Es gab eigentlich kein anderes Thema, nämlich über Daniel Wafra, der Lead-Designer von Warhorse Studios, und die Debatte um die Frage, ist Kingdom Come Deliverance ein rassistisches Spiel? Gibt es da rechte Ideologie in dem Spiel? Und was ist Wafra für ein Mensch, weil er mit einem Burzum-T-Shirt, das ist eine Band von einem Rassisten aus Norwegen, gesehen wurde auf der Gamescom, damit Interviews gegeben hat und sich auch positiv zu Gamergate und Co. geäußert hat und Interviews gibt bei Breitbart. Und darüber ging es diese Woche sehr extrem hin und her, wurden verschiedene Blogposts veröffentlicht, Meinungs-, Essays, Statements eingeholt, GameStar for Players, Game 2 haben reagiert auf diese Vorwürfe. Das versuchen wir alles aufzudröseln in der Folge und geben natürlich auch so ein bisschen Einordnung und eigene Meinung, wie wir diese Situation einschätzen in der Lee News-Folge von gestern.
Genau, und es ist auch tatsächlich nicht so, dass wir uns da irgendwie auf eine Richtung einschießen, sondern im Gegenteil, wir haben da beide jetzt nicht völlig unterschiedliche Meinungen, aber gehen da doch in zwei unterschiedliche Richtungen. Das heißt, auch wir beide haben uns da ein bisschen kontrovers drüber unterhalten. Also wir rezitieren jetzt nicht nur das, was irgendwie andere über das Thema gesagt haben, sondern wir diskutieren auch untereinander so ein bisschen. Das vielleicht noch irgendwie als Ergänzung, dass wir da jetzt nicht irgendwie speziell eine Sichtweise einnehmen und die eigentlich nur versuchen voranzutreiben, sondern schon durchaus uns versuchen so auseinanderzusetzen, dass wir zwei verschiedene Sichtweisen auf das Thema haben.
Genau, und als Experten haben wir dann noch Florian Krapp, der ist freier Autor bei Metal Hammer, eine Fachzeitschrift über Heavy Metal, eingeladen, der kurz ein Statement, also so 7-8 Minuten habe ich dann reingeschnitten mit ihm, habe ihn kurz befragt dazu, was ist Burzum für eine Band, was hat das für eine Bedeutung in der Szene und wie ist es auch einzuschätzen, wenn jemand ein T-Shirt dieser Band anhat, kann man aus Versehen Fan dieser Band sein, ohne zu wissen, dass was für ein Rassismus da dahinter steckt, hinter diesem Musiker, der diese Band gegründet hat, um so ein bisschen Einordnung zu geben, weil wir beide jetzt auch nicht, du magst zwar diese komische Gitarrenmucke, aber Heavy Dark Metal ist jetzt auch nicht so, Black Metal ist jetzt auch nicht so dein Genre, deswegen fand ich das ganz gut, dann einen Experten mit einzuladen.
Genau, also ich bin dann doch eher in der Kuschelrock-Ecke im Vergleich dazu, weil also wirklich Dark Metal und sowas und Death Metal und Speed Metal und sowas, das ist mir dann teilweise auch einfach eine Nummer zu hart. Also das gebe ich dann schon zu. Und tatsächlich ist es ja wie mit vielen Szenen total schwer, da irgendwie, wenn man sich da nur so mal rudimentär mit beschäftigt, da irgendwie durchzublicken. Also das sagen wir auch im Cast, dass wir beide vorher noch nie von dieser Band gehört hatten und dieses T-Shirt auch völlig unverfänglich aussieht. Ne? Also es schaut einfach aus wie so ein, ja, es ist halt ein Metal-T-Shirt, wie es irgendwie zig andere auch gibt, wo keiner irgendwie was drum gemacht hätte. Deswegen haben wir da auch durchaus die Kollegen von Game One und so erstmal in Schutz genommen und gesagt hätten, wenn das jetzt irgendwie bei uns passiert wäre, hätten wir das auch beide nicht irgendwie erkannt oder als solches identifiziert, weil da keine irgendwie offensichtlichen rechtsradikalen Symbole drauf sind, sondern es ist halt einfach ein, genau, wie diese Metal-Band-Namen halt so ausschauen, so mit verschnörkelten der Schrift und so. Aber das ist jetzt durchaus nichts Ungewöhnliches in der Metal-Szene, dass man halt durchaus so einen Hang zu diesem ganzen Gotischen und so hat.
Genau. Und das Album ist auch frei verfügbar und nicht verboten oder indiziert oder sowas. Und deswegen war das auch, haben wir ja alles aufgedröselt in der Folge Le News von gestern am Samstag für Patreons. Das war's mit der Woche von letzter Woche. Heute den Sonntagsbrunch hört ihr ja. Jetzt gibt's gleich die Folge Call of Duty 2. Wir können mal noch ein bisschen einen Ausblick geben, was wir gerade noch so spielen, welche Themen die nächste Woche anstehen. Bereits fest eingeplant für Montag ist auf jeden Fall unsere Aufarbeitung der Episode 2 und 3 von Life is Strange Before the Storm. Machen wir ja meistens so wie bei Telltale, dass wir jede Episode einzeln besprechen, da die aber relativ schnell erzählt sind, die Episoden, und wir auch ein bisschen uns Zeit gelassen haben, haben wir gesagt, packen wir die beiden Folgen zusammen. Haben wir zusammen gemacht mit Lisa, Life is Strange mit Lisa, genau. Und haben Episode 2 und 3 in einem Aufwasch besprochen, auch wieder eine Spoiler-Episode.
Genau, und was ist das am Dienstag? Das klingt wie so ein Harry Potter Buch, so Harry Potter and the Mortician's Tale.
Genau. Da habe ich mit Daniel Ziegler drüber gesprochen, von Lost Levels. A Mortician's Tale ist ein Serious Game. Da geht's um das Leben einer Bestatterin. Also man schlüpft in die Rolle einer jungen Bestatterin, die neu im Job ist und Leichen präpariert für die Einäscherung und für die Einbalsamierung. Also und man lernt, wie Einbalsamieren funktioniert, und das Thema Tod, Begräbnis, Trauer wird da eben in einem Serious Game aufgefangen und behandelt, und darüber reden wir, ob das dem Spiel gelingt, welche Themen da angeschnitten werden und wie uns das gefallen hat, dieses Spiel, wie es mit den Themen umgeht und wie es als Spiel funktioniert. Ein sehr interessantes Projekt, finde ich, und absolut wert, da mal einen Blick drauf zu werfen. A Mortician's Tale kommt am Dienstag, die Folge. Genau, die steht auch schon fest.
Genau, die weitere Woche ist noch nicht so ganz fix. Da ist aber auf jeden Fall geplant, dass ich über die PlayStation Anthology rede. Das ist ein Sammelband, ein Bildband, der sich komplett der ersten PlayStation widmet. Also wie Sony im Prinzip geschafft hat, als seinerzeit absoluter Nobody im Konsolengeschäft. Das muss man einfach so knallhart sagen. Damals waren einfach Nintendo und Sega waren die großen Platzhirsche und dann kam erstmal lange nix und dann gab's so kuriose Konsolen wie die, wie hieß die von NEC? Da gab's eine.
Oh ja.
Dann gab's den Apple Pippin, auch nicht wirklich der große Erfolg. Und da gab's viele kleine kuriose Hersteller. 3DO gab es zum Beispiel auch noch, wo, glaube ich, Philips mit drin hing, wenn mich nicht alles täuscht. Und da widmet sich dieses komplette Buch auf 400 Seiten der Geschichte von der PlayStation mit vielen Bildern, mit vielen Interviews und so. Und ob das was taugt, ob man sich das kaufen sollte, das ist auf jeden Fall als Folge für die nächste Woche geplant. Vielleicht schaffe ich für die nächste Woche auch schon mal den Assassin's Creed Rückblick, also weil wir wollten ja tatsächlich auch nochmal einen Spoilercast machen und mal so über das Ende reden, hat sich aber bisher noch kein fester Termin ergeben, vielleicht steht das die Woche noch an. Und
aber Nachschlag ist ein gutes Thema, weil der Wolfenstein 2 Nachschlag, ich bin auch gerade noch mitten in der Story, ich habe ja auch schon nur in Teilen bisher gespielt gehabt letztes Jahr, bin jetzt aber mittendrin in der Kampagne und da werden wir auch nochmal über die Story sprechen. Da haben wir uns das auch vorgenommen, nochmal einen Wolfenstein 2 Nachschlag zu machen, genauso wie einen Assassin's Creed Nachschlag. Das ist unser Format, bei dem wir dann auch über komplett Story-Wendungen und so weiter reden und nochmal einen Nachschlag machen zu Spielen, die man vielleicht schon durchgespielt hat, wo man nochmal Interesse daran hat, über gewisse Dinge zu sprechen, die man in einem normalen Review-Cast nicht besprechen kann, weil sie halt die Story, das Ende und so weiter betreffen.
Genau.
Genau. Und wie angedeutet, Call of Duty Infinite Warfare von Micha und auch das erste L'Amour-Format kommen wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wie sich Patreon jetzt weiterentwickelt. Aber Call of Duty ist unabhängig davon und kommt auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche. So, das war's. Dafür, dass der Januar so spärlich gesät ist mit Releases, haben wir es ja doch einigermaßen gut hingekriegt mit noch ein paar Spielen aus Dezember und Co. Aber es geht fleißig weiter und jetzt im Februar kommen ja dann auch wieder ein paar spannendere Titel als im Januar. Aber ich finde gerade durch die Switch oder so, wenn dann irgendwelche kleinen Indie-Spiele kommen, die für die Switch erscheinen, sowas Unbekanntes wie Skyrim habe ich jetzt irgendwie gesehen, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht mal einen Blick drauf werfe, genau. Sollte es auch kein Problem sein, hier die Wochen und Tage zu füllen bis zu dem nächsten großen Blockbuster. Das war's für heute. Ihr hört jetzt Call of Duty, wenn du nichts mehr hast, Daniel?
Nee, damit wäre ich auch durch.
Alles klar. Und es gibt auch wieder bald Brettspiele, das vielleicht noch als kurze Andeutung. Ende Januar ist die Brettspielmesse bzw. die Toy Fair, die Spielemesse, die weltgrößte Spielemesse
in Nürnberg. Spielwarenmesse, also gar nicht.
Spielwarenmesse sogar, genau. Da werde ich hinfahren, allmächt in Nürnberg, mir die interessanten Brettspiele des Jahres anschauen. Im Essen war ja auch schon, aber Nürnberg hat dann auch immer noch mal jeweils eigene Ankündigungen, eine eigene Halle nur für Brettspiele. Ein Heaven made in, wie sagt man da? Ein Paradies auf Erden sozusagen. Ja. Und ich werde mal ausschauen.
Brettspiele an oder gehst du dann auch in die anderen Hallen einfach aus Interesse?
Aus Interesse laufe ich auf jeden Fall auch durch die anderen Hallen. Ich habe dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit in Nürnberg wie letztes Jahr. Da bin ich dann auch mal durch die anderen Hallen. Da gibt es dann auch einen eigenen Lego-Bereich und so weiter. Aber ich werde mal auf jeden Fall die Augen offen halten, ob Nintendo da ist, weil das würde eigentlich total gut passen, dass Nintendo dort auf der Nürnberg-Messe eigentlich ihre Pappmaché-Spielzeug da jetzt her ausstellt und präsentiert. Und wenn es da was gibt, dann werde ich da auf jeden Fall mal Hand anlegen und berichten.
Das würde sich eigentlich tendenziell anbieten, ne? Weil es ist ja eigentlich ein klassisches Spielwarenthema. Und der Absatzkanal für diese Sachen ist wahrscheinlich auch eher der klassische Spielwarenhandel und jetzt weniger der Elektrohandel, der sich durchaus wahrscheinlich diese Dinger auch ins Regal stellt. Aber dem sind die wahrscheinlich tendenziell auch zu groß, diese Kartons, ne? Ich habe jetzt die genauen Ausmaße noch nicht gesehen, aber gerade für dieses Roboter-Ding, wo man diesen riesen Rucksack hat, das wird ja schon so ein großer Karton sein, ne? Und das ist halt dann auch eine Menge Regalfläche im Saturn-Mediamarkt oder sonst wie. Und da sind die jetzt auch immer im Fachhandel nicht so begeistert, wenn du halt riesige Regalfläche brauchst. Es sei denn natürlich, das Ding verkauft sich halt wie blöd. Dann machen sie auch gerne Regalfläche frei.
Aber ich glaube auch, dass es ein absolutes Mitnahmeprodukt ist, wenn du dann wenn die Kinder mit der Oma durch den Mediamarkt laufen oder so und dann das sehen und das haben wollen. Deswegen würden sie gut daran tun, in Nürnberg zu sein. Ich werde Ausschau halten, weil vor ein paar Jahren war ich mal dort, als diese ganze Toys for Life-Hype existiert hat. Und es heißt ja schon Toys und da war kein einziger Hersteller da. Also weder, wie hießen die Sky-Figuren? Skylanders waren da, Lego Infinite war nur da, weil Lego eh immer da ist, aber Nintendo hat sich dort nicht blicken lassen. Der einzige Spielepublisher, den ich dort immer sehe in Nürnberg, ist Konami, weil die Yu-Gi-Oh! Haben. Mhm. Und die sind dann halt mit ihrem Kartenspiel da.
Aber
und das war's.
Ich glaube, Konami ist auch nicht selber als Aussteller da, sondern der Verlag, der diese Karten herstellt. Also die macht ja nicht Konami selber. Es gibt auch andere Hersteller wie Bandai, die haben auch irgend so ein Kartenspielsystem. Ich blicke bei diesen ganzen japanischen Dingern da nicht durch. Und die sind dann meistens halt einfach nur bei denen mit am Stand, weil der Kartenspielhersteller sowieso da ist. Und die sagen halt, ja, hier, wir machen euch auch noch einen Tisch frei für euer Kartenspiel. Und da ist dann halt jemand von Konami. Aber die sind nicht selber mit einem großen Stand da. Also das hat mich auch irgendwie überrascht. Ich war das ist auch schon wieder 4-5 Jahre her mal auf der Spielwarenmesse. Und da war halt irgendwie Nintendo mit der Wii U so vorne im Eingangsbereich, also wo die Leute halt ihre Badges abholen und wo du dann irgendwie dir diese Messepläne holst. Und
ist aber eher so ein Werbestand und kein wirklicher Messestand gewesen.
Ich war da, weil da Disney Infinity tatsächlich vorgestellt wurde. Und die waren gar nicht mal in dem Messebereich der Hallen drin, sondern die waren oben nur in so einem Konferenzraum. Also das heißt, da musste man irgendwie diese Messegelände haben ja meistens auch so Konferenzzimmer, wo du dann einfach so einzelne Räume mieten kannst. Und die sind dann irgendwo oben drüber über der Messehalle. Und da musste man dann irgendwie hinfahren. Und es war dann irgendwie nicht unbedingt sehr zuträglich für so Laufpublikum, weil natürlich niemand wusste, dass das da oben ist. War dann nur für Einladung. Und das fand ich auch irgendwie komisch. So, hey, ihr habt ein riesen Spielwarenthema mit dem Toys to Life, was du ja schon angesprochen hast, und dann zeigt ihr das oben in so einem Konferenzraum, wo jetzt jemand, der nicht weiß, dass das da ist, das gar nicht sehen kann. Also fand ich auch irgendwie dann merkwürdig, aber gut, wollte Disney offenbar so.
Ja, gut, das war's mit unserer kleinen Vorschau. Jetzt viel Spaß mit Call of Duty World War II. Und wenn euch irgendwas davon interessiert, was wir diese und letzte Woche gemacht haben und was nächste Woche kommt, dann könnt ihr uns, wie gesagt, unterstützen auf patreon.com/insertmoin. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder beim Sonntagsbrunch für die Kalenderwoche 4 mit einer weiteren kostenlosen Folge. Macht's gut, bis bald, hoffentlich bis morgen und tschüss, Daniel.
Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, der wohltäglichste Spiele-Podcast der Welt. Ich bin der Daniel und heute caste ich mit meinem Podcast-Kollegen Micha. Guten Morgen, Micha.
Guten Morgen, grüß dich.
So, Micha, ich liebe den Geruch von nicht Napalm, sondern Kontroverse am frühen Morgen. Ich glaube, das Spiel, über das wir heute reden, wird garantiert nicht vielleicht die Meinungen, aber unsere Meinungen auf jeden Fall spalten. Mhm. Wir reden nämlich über Call of Duty WW2 oder World War II oder so, wie man es dann aussprechen will. Also die offizielle Abkürzung ist einfach WW2 mit der römischen 2. Und Call of Duty, das sollte bekannt sein, kehrte ja jetzt im vergangenen Herbst in den Zweiten Weltkrieg zurück als Szenario. Und das ist das erste Call of Duty seit 2009. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Call of Duty World at War mit dem Setting des Pazifikkriegs war das letzte, was dieses Setting hatte. Und 2007, so weit muss man sogar zurückgehen, also ein ganzes Jahrzehnt, wenn man ein Call of Duty finden will, was im Europa des Zweiten Weltkriegs spielt. Und deswegen ging die Serie danach dann irgendwann so immer weiter in die Zukunft. Und am Ende waren wir dann irgendwie bei Raumschlachten und Laserwaffen angekommen. Und da sage ich nach 10 Jahren, geil, Zweiter Weltkrieg, was für ein erfrischendes Szenario, endlich mal wieder sowas. Und du sagst, Moment, das ist doch alter, muffiger Kaffee, der einfach nochmal aufgewärmt wird.
Und genauso war meine Reaktion, als ich das Spiel eingelegt habe, weil das fängt nämlich an mit der Landung in der Normandie. Eins der traumatischsten Schlachten, die überhaupt im Zweiten Weltkrieg ausgeführt worden sind. Da gibt's ja auch zahlreiche filmische Umsetzungen von. Die berühmteste ist sicherlich der Soldat James Ryan mit der sehr beeindruckenden schockierend, also wirklich damals, als ich das im Kino gesehen habe, ist mir total die Pumpe gegangen, als ich die Szene gesehen habe, diese Landungsszene. Wurde ja auch in Call of Duty tatsächlich in den früheren Teilen auf dem PC dann ja auch als Grundlage genommen. Ich glaube sogar, dass Medal of Honor genau diese Landung halt auch interpretiert hat als Videospiel. Und so fängt das auch an und ich so, ja klar, also die Grafik ist besser geworden und irgendwie sieht das jetzt alles viel besser aus und es gibt ein sehr beeindruckendes virtuelles Schauspiel. Diesmal sind halt Schauspieler genommen worden, die sind dann so virtualisiert, sag ich mal, und deren Gesichter sind echt gut animiert und so, also technisch alles auf hohem Niveau. Aber irgendwie habe ich gedacht, habe ich irgendwie doch versehentlich das alte PS3-Spiel eingelegt und war mir dann gar nicht so sicher und habe dann dieses World of War nochmal eingelegt, was zwar schon anderes Narren hat, aber irgendwie fühlte sich das doch sehr ähnlich an.
Ich muss vielleicht noch kurz, oder wir sollten noch kurz dazu sagen, dass wir hier jetzt schon konkret über die Kampagne reden. Also das heißt, den Multiplayer klammern wir jetzt hier mal aus. Ja, wir wissen, für viele Leute ist Call of Duty ein Multiplayer-Spiel und die Kampagne ist für sie allenfalls ein besseres Tutorial. Wir haben aber beide jetzt noch nicht wirklich viel Zeit mit dem Multiplayer verbracht. Bevor wir jetzt da irgendwie einen Blödsinn erzählen, konzentrieren wir uns jetzt einfach hier mal auf die Kampagne, genau, weil wir die beide gespielt haben. Also das ist vielleicht noch was wir vorweg sagen sollen.
Also es gibt halt vielleicht grundlegend diese drei Modis. Es gibt die Kampagne, den normalen Multiplayer, den kompetitiven und dann halt den Zombie-Modus, der auch schon seit ewigen Zeiten bei Call of Duty dabei ist. Ich habe mich jetzt selber nur mit Zombies und der Kampagne befasst, Multiplayer. Ey, ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin einfach zu scheiße dafür. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass die Reflexe so langsam aufhören oder ob die Call of Duty-Spiele im Allgemeinen einfach ein sehr hohes Niveau haben, so was Geschicklichkeit und so angeht. Ich sehe da einfach keine Schnitte. Ich komme da rein ins Spiel und dann, also früher war das mal anders, als ich Quake 3 und so gespielt habe. Irgendwie bin ich damit besser klargekommen, aber hier so dieses Kimme-Korn-Gameplay über Multiplayer, da konnte ich nie so richtig adaptieren und ist bestimmt cool, aber da können wir jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Aber ich denke mal, dadurch, dass es so gerne gespielt wird, spricht die Qualität wahrscheinlich auch so für sich. Also ich denke, wer irgendwie Freunde hat, die Call of Duty generell auch gerne spielen, und ich glaube, das ist ja auch so ein Spiel, womit dann auch so Clans sich immer treffen und so, ich glaube, die haben das eh schon gekauft. Also darüber was zu sagen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen überflüssig.
Ja, also da gibt's halt einfach wie bei FIFA oder sowas, wenn die neue Version rauskommt, kaufen alle die neue Version und dann sind ab Tag 1 sind die Leute alle dabei und dann spielen die teilweise ja gar nichts anderes fürs nächste Jahr so ungefähr. Es wird bei Call of Duty genauso sein, dass es da einfach Leute gibt, die da mega Spaß einfach an diesem Multiplayer haben. Und der ist ja auch gut. Also das kann man ja, ob man den jetzt selber persönlich mag und ob man jetzt selber sagt, mit diesem Tempo und mit dem Speed und so komme ich noch zurecht. Das ist dann eine persönliche Geschmacksfrage. Aber ich finde, immer bei Call of Duty Spielen, und das war auch bei den letzten Spielen so, das ist einfach immer eine hohe Produktqualität. Also man kann über Call of Duty sagen, was man möchte. Man kann es auch doof finden. Man kann auch dieses Science-Fiction-Szenario blöd finden und langweilig, so wie ich. Aber man kann dem Spiel die Qualität nicht absprechen. Also das ist wirklich ein ganz hohes Production-Value-Dings. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist halt so, ist halt wie mit Michael Bay-Filmen. Also Michael Bay-Filme kann man inhaltlich auch blöd finden. Das macht keinen Spaß, weil das ist so eine platte Explosionsorgie. Aber qualitativ oder von der Produktions, ja, Energie, die da reinfließt und von dem allen, ist das hochqualitatives Zeug. Das kann man überhaupt nicht irgendwie absprechen, ob man dann das dann im Endeffekt dann auch so konsumieren möchte, das muss er dann ja selber für sich entscheiden.
Genau, so. Aber ich glaube so an der rein technischen Umsetzung, also gerade was, also ich habe ein bisschen Kritik an der Kampagne, da kommen wir ja gleich zu, technische Kritik sogar, aber es ist bei der Kampagne, also Multiplayer ist das rein, spielt sich halt wie eine Eins, läuft immer flüssig, spielt sich wunderbar, ich habe auch das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Lags bei der Steuerung und so, also es ist ein wie eh und je, da ist Call of Duty wie immer gut. Und da verstehe ich aber auch, wenn Leute sagen, ja, endlich wieder Zweiter Weltkrieg. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ich glaube, ja, wenn die wirklich jedes Jahr ein neues Call of Duty kaufen und jetzt einfach eine Zeit lang Science Fiction haben, da kann ich irgendwie auch verstehen, also für die ist das Szenario dann in der, gerade so, weil die Kampagne dann oft auch ausgeblendet wird, viele spielen die Kampagne dann nicht mal, ist es ja für die völlig Wumpe. Also für die ist das dann quasi nur so ein Anstrich und auch so eine Art und Weise, wie die Waffen dann auch funktionieren, wie dann so die Gewehre sich spielen und so weiter und so, und die blenden dann einfach aus, was tatsächlich im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und das kann ich aber auch verstehen. Also es ist, ich denke, für die Leute war es dann halt der größte Reiz dann halt auch, dieses Szenario dann wieder zurück und auf dieses historische Setting zu legen.
Genau. Und du hast es schon angesprochen, die Kampagne startet mit dem D-Day, also der Landung in der Normandie. Und von dort an geht's eigentlich auch so ein bisschen auf, das muss ich auch sagen, ausgetrampelten Pfaden weiter. Also es hangelt sich natürlich einfach an den bekannten Orten und Schauplätzen entlang, die man, das muss man ganz ehrlich sagen, halt aus James Ryan und Band of Brothers und Der längste Tag und die Brücke von Remagen. Also halt diese ganzen bekannten Kriegsschauplätze, die man halt kennt in diesem europäischen Kriegsszenario aus amerikanischer Sicht, die hast du halt auch hier präsentiert. Also die Ardennenoffensive und die Brücke von Remagen, die schon angesprochene und alles sind Settings oder Schlachten, die man schon mal in der ein oder anderen Form halt einfach in so einem Zweiten Weltkriegsspiel oder eben in filmischer Umsetzung schon mal irgendwie so gesehen hat. Deswegen ist die Kampagne schon, ja, wie soll ich sagen, relativ safe gespielt, ne? Also du hast da nichts, wo du jetzt sagst, ui, das ist ja mal was ganz Neues. Aber andererseits muss man halt wahrscheinlich auch sagen, dass dieses Zweite Weltkriegsszenario in diesem europäischen Kriegsschauplatz halt auch einfach zigfach in unzähligen Medienformen schon mal dargestellt wurde. Und da ist es, glaube ich, auch relativ schwer, da nochmal irgendwie eine neue Geschichte irgendwie reinzuschreiben. Und natürlich wollen die Leute, wenn sie sowas spielen, dann auch den D-Day spielen, weil das ist halt, wie du schon gesagt hast, ein aus Medal of Honor und aber auch Call of Duty aus den älteren Teilen schon mal mehrfach dargestelltes Missionsszenario. Und sowas will man dann halt auch in einer modernen, in Anführungsstrichen, Grafik mal präsentiert sehen.
Also Play It Safe ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Also es betrifft halt auch den Inhalt. Also es gibt ja schon durchaus so Weltkriegsspiele, Zweite Weltkriegsspiele, die auch neue Sachen probieren. Also ein Spiel, über das wir irgendwann mal in Zukunft wir beide auch mal reden müssen, weil ich es auch super finde, ist Brothers in Arms, was ja so ein schon einen etwas anderen Twist auf diese ganzen Geschehnisse irgendwie stellt und halt auch andere Sachen im Vordergrund stellt. Und ich musste hier ein bisschen dran denken, weil sie versuchen sowas Ähnliches. Es gibt so ein Platoon von, ich glaube, 4 Leuten. Sind das dann? Das sind, glaube ich, 4, ne? Die, die, mit denen du am Anfang dann die eingeführt werden als Protagonisten. Also man hat tatsächlich die ganze Kampagne lang dann halt diese 3-4 Leute, mit denen man dann bis zum Schluss kämpft. Und sie versuchen da auch so eine Form von Kameradschaft im Vordergrund zu stellen und Figuren zu etablieren. Das ist so auf dem Niveau von einem Call of Duty, von den historischen Call of Duties, überraschend viel Story. Da war ich so ein bisschen so, ach, hier gibt's tatsächlich mal Charaktere. Nicht so viel wie in dem Infinite Warfare. Bei Infinite Warfare haben sie eine komplette Science-Fiction-Story drumherum geschrieben, aber im Vergleich zum Beispiel World War oder der etwas früheren Call of Duties ist hier wirklich ziemlich viel Inszenierung drin. Aber sie, ja, also Play It Safe ist mir auch immer wieder in den Sinn gekommen, weil es halt auch immer die gleichen Themen sind. Also da wird jetzt nicht die das Düsterste aus dem Weltkrieg rausgeholt, sondern also da wird jetzt nicht so richtig beleuchtet, was in den Figuren so richtig vorgeht, sondern es ist so dieses typische Streben nach Ehre, es ist so dieses Anna-Gedanke und es geht um Medaillen und einer der Protagonist hat so ein leichtes Trauma, was aber wirklich nur so ganz am Rand irgendwie angerissen wird und das bringt ihn dazu, der ein oder andere Heldentat zu machen. Und natürlich gibt es auch die Szenen, wo sie dann in Reihe und Glied stehen und als Helden gefeiert werden und sowas alles. Es ist schon, also wenn wir sagen amerikanische Perspektive, es ist schon eine sehr amerikanische Perspektive. Es gibt so ein paar Lichtblicke, über die wir bestimmt gleich sprechen, aber so insgesamt ist es halt auch einfach so eine Kampagne, die passt wirklich auch in dieses Michael Bay Roster rein. So, also bloß nicht zu viel düstere Sachen aus dem Weltkrieg zeigen, sondern immer schön in dieser Heldenperspektive bleiben und ja, das ist also relativ unreflektiert, fand ich.
Ja, das habe ich jetzt aber von einem Call of Duty auch nicht erwartet, eine tiefgreifende Reflexion und Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema. Also, falls jemand übrigens von Activision zuhört, es heißt übrigens Kameradschaft und nicht Bruderschaft. Die haben natürlich das englische Brotherhood, was treffender einfach mit Kameradschaft übersetzt wäre, in den ganzen Werbetexten und sowas immer mit Bruderschaft übersetzt. Und das bedeutet dann schon irgendwie was anderes, was sie mir gesagt haben. Folge einer Bruderschaft durch den größten Krieg aller Zeiten und dann so, hey, was labert die denn dann? Das ist tatsächlich Kameradschaft und diese ganzen Themen, wie du richtig sagst, die man halt so in diesen Kriegsgeschichten kennt, ist hier auch immer wieder ein großes Thema. Aber hat dir das nicht gefallen, dass sie tatsächlich versuchen, zumindest diesem Platoon so durch die Kriegswirren zu folgen? Also was ja eben auch so der Ansatz von dem bereits erwähnten Band of Brothers ist, ne? Dass man immer so mit einer festen Truppe zusammenbleibt und man kennt halt dann die Kameraden irgendwann. Man springt jetzt nicht wirr hin und her zwischen unterschiedlichen Schauplätzen und Einheiten, dass man irgendwann völlig den Überblick verliert, sondern man bleibt halt immer mit dieser einen ja, Gruppe zusammen. Und lernt dann halt auch so ein bisschen die Kameraden kennen. Und das fand ich zumindest recht angenehm, dass sie da schon versuchen, so eine konsistente, durchgehende Geschichte mit einem roten Faden durch diesen Krieg dann irgendwie zu erzählen. Und das hat mir zum Beispiel viel besser gefallen als das vollkommen wirre Battlefield One, wo man irgendwie überhaupt nicht mehr wusste, was wollen sie eigentlich erzählen, was sollen diese ganzen Einzelmissionen und so. Und da fand ich es hier ganz gut, dass sie schon mit so Zwischensequenzen und einer ja fortlaufenden Geschichte, also bis auf zwei kurze Aufnahmen, Ausnahmen, wo du tatsächlich auch mal in andere Personen springst und auch eine andere Perspektive einnimmst. Die sind aber, finde ich, diese Ausnahmen sehr logisch eingebettet. Also da wird dir schon erklärt, warum du jetzt auf einmal in eine andere Perspektive springst und warum du jetzt das Ganze aus einer anderen Sichtweite siehst, weil du trotzdem immer noch den Bezug zu deinem Platoon hergestellt hast. Und ich fand das insgesamt einfach eine runde ja, Mischung, dass sie da wirklich sich dann auf eine Gruppe konzentrieren und das alles aus denen ihrer Perspektive, die zugegebenermaßen sehr amerikanisch ist, erzählen.
Ja, das ist, also bei mir geht es auch eher so um das Wie, nicht das Konzept. Also das Konzept finde ich gut. Das finde ich generell gerade hier vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs finde ich es sehr sinnvoll, sich da auf Individuen zu konzentrieren. Der Kaffee wirkt noch nicht. Und das hat mir auch insofern ganz gut gefallen. Also bei Modern Warfare war das ja halt zum Beispiel so, dass sie sehr viel gewechselt haben, weil da gab es ja immer wieder unterschiedliche Charaktere, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da hat das irgendwie auch in diesem Kontext auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil man da einfach zeigen wollte, dass dieser Konflikt einfach extrem global ist und dass es am Ende eigentlich keine Gewinner gibt, weil das so ein verheerender Krieg ist, dass der überall auf der Welt Verwüstung anrichtet. Und bei Call of Duty World War II macht das dann schon Sinn, dann sich eher auf Einzelschicksale zu konzentrieren, weil das ist eben halt doch so eine Perspektive, die auch in Computerspielen halt irgendwie noch fehlt. Deswegen finde ich ja Band of Brothers auch so gut, weil es sich halt auf dieses Platoon konzentriert. Ich finde das auch immer noch ungeschlagen. Also das ist halt immer noch eins der besten Weltkriegsspiele, die es da in diese Richtung gibt, finde ich tatsächlich auch weil es spielmechanisch natürlich etwas anderen Twist hat durch diesen Strategieeinschlag. Ich finde es nicht schlecht, wie sie es hier gemacht haben bei Call of Duty World War II. Ich finde vor allem, also zwei Sachen gefallen mir daran ganz gut. Also die eine Sache ist, dass sie sich dazu entschieden haben, tatsächlich diese Schauspieler zu nehmen. Du hast so Darsteller wie Josh Duhamel, der übrigens, wo wir bei Michael Bay sind, auch bei Transformers in General spielt. Ich dachte, warum habt ihr den denn gecastet? Egal, aber er ist auf jeden Fall ziemlich gut in diesem Spiel. Er spielt halt so einen Befehlshaber, der immer mit seinen Befehlen hadert und halt eine große Verantwortung trägt und an dieser Verantwortung so ein bisschen zerbricht. Das ist gar nicht so schlecht dargestellt. Es ist auch generell ganz gut, dass man einfach Gesichter hat. Hier wird die Technik zum Glück auch dazu genutzt, dass diese Soldaten tatsächlich auch wirklich ein Gesicht bekommen. Das, was vielen Zweiten Weltkriegsspielen auch einfach fehlt, weil dann einfach irgendwie entweder die Grafik nicht gut genug ist oder weil man dann halt mit diesen austauschbaren Assets irgendwie arbeitet. Und hier hast du aber wirklich dieses Gefühl, okay, da sind halt Leute um mich herum, die mit mir reden. Das ist halt immer diese Ich-Perspektive, die du hast. Die sprechen zu dir, die führen einen Dialog mit dir. Und das zieht dich natürlich auch ein bisschen stärker in diese Handlung rein und gibt dir auch das Gefühl, dass irgendwas mit Menschen zu tun zu haben. Und das fand ich auch ganz gut. Auch deutlich gelungener als bei Battlefield One. Also insgesamt auch deutlich besser inszeniert. Und es gibt zwei Stellen, die ich richtig gut fand. Also es ist jetzt so ein kleines bisschen spoilerig, aber ich glaube, bei Call of Duty können wir jetzt nicht so viel über das Gameplay sagen. Lass uns da hier mal beim Inhalt bleiben. Ich finde eine Stelle richtig gut. Da muss man ein Kind aus dem Hotel retten. Die fand ich hammer, diese Szene. Das ist eine kurze Sequenz, die ist leider viel zu kurz. Also ich fand, die geht nur 5 Minuten oder so, aber die ist sehr eindrücklich. Also da musst du so ein Hotel sichern, in Aachen ist es, glaube ich. Und dann finden die im Keller deutsche Zivilisten, die sich dort verschanzt haben. Und dann wollen sie natürlich diese Zivilisten irgendwie rausholen aus der Situation. Und dann gibt es eine Schwester, so eine junge Frau, die ist so, weiß nicht, an 17, 18 oder so. Also, und die vergisst in diesem ganzen Trubel ihre kleine Schwester im Keller irgendwie. Die hat vor lauter Schießerei und vor lauter Gefechten halt die aus den Augen verloren. Und du musst dann runter in diesen Keller und dieses Kind holen. Und dann gibt's da wirklich eine Szene, wo du die auf den Arm nimmst. Und dann hast du statt einer Waffe einfach das Kind auf dem Arm, das sich die ganze Zeit auch so ängstlich anguckt. Und das war so der erste Moment in diesem ganzen Spiel, wo ich dachte, oh, jetzt ist es wichtig, dass ich keinen Fehler mache. Weil dann kommen die deutschen Soldaten, durchsuchen diesen Keller und dann ist es so eine kleine Schleichanlage. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich auch eine richtig emotionale Verbindung irgendwie aufgebaut. Auch wenn es ne, die auf der obersten Ebene sozusagen ist, dass man da ein Kind reinspielt. Aber das hat bei mir total gut funktioniert. Da war ich zum ersten Mal richtig involviert in diesem Spiel. Und da habe ich bemerkt, Mensch, Call of Duty kann ja eigentlich mehr als nur Explosionen und irgendwas. Wenn sie wollen, dann machen sie es ja auch richtig. Und so ist die ganze Kampagne. Man hat immer so Ansätze, wo man denkt, dass es kann mehr sein als dieses Michael Bay Action-Gespratze.
Ja, es ist, ich weiß nicht, vielleicht korrigierst du mich da, wenn ich da irgendwie völlig falsch liege im Vergleich zu den letzten Call of Duties, aber es ist tatsächlich eins, was auch mal ein paar ruhigere Momente anschlägt. Also es gibt auch eine Schleichmission in Paris, wo man dann so eine deutsches Lager auskundschaften muss und Paris ist damals noch von den Nazis besetzt und du musst dich dann da eben mit falschen Papieren und deutschen Uniformen irgendwo reinschleichen und das ist ruhiger. Natürlich endet es da am Ende auch in der Schießerei, weil Call of Duty ist ja am Ende immer noch ein Call of Duty, aber du hast zumindest da mal ein paar ruhigere Momente oder du hast natürlich auch mal ein Arbeitslager von, also wo halt Kriegsgefangene hingebracht werden. Du suchst dann einen von deinen Teamkameraden dort, der gefangen genommen wurde. Mhm. Und das sind alles ruhigere Momente, die natürlich dann auch insgesamt dafür sorgen, dass das ganze Spiel ein besseres Pacing hat, finde ich. Ne? Weil du hast so nach so einem Action-Moment hast du mal wieder was Ruhigeres. Und ruhig heißt ja nicht, dass es langweilig ist, weil das hast du ja schon gesagt, diese Szene, wo man dann das Kind da retten muss, wo dann natürlich dann wieder diese typischen Dialoge, dass der Sergeant sagt, lassen Sie das Kind zurück und wir haben keine Zeit für Zivilisten. Ja, ja. Und wenn einer hier von meinen Leuten stirbt, weil sie irgend so ein Zivilistenkind gerettet haben, dann mache ich sie persönlich dafür verantwortlich und so. Das sind natürlich auch alles Themen, die man aus irgendwie Filmen und
du hast gerade eins für eins alle Kriegsfilmdialoge abgespielt. So.
Genau, ja. Das kennt man natürlich alles, aber es funktioniert halt trotzdem an der Stelle. Ne? Man ist da halt trotzdem irgendwie involviert, weil man halt irgendwie sagt, okay, dieses Kind kann halt wirklich gar nichts für die Situation. Es kann weder was für den Krieg auf deutscher Seite, weil es einfach viel zu jung ist, noch kann es irgendwie überhaupt irgendwas. Und ich finde, bei einem Kind hat man ja eh immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das hat sein ganzes Leben noch vor sich. Also es ist im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, nicht der wertvollere Mensch, aber klar.
Man sorgt sich natürlich auch ein bisschen mehr. Es weckt natürlich auch Elternverantwortung, so Gefühle bei dir völlig
genau.
Klar. Und es ist, was ich auch gut an der Stelle finde übrigens, deswegen ist mir die Szene auch positiv aufgefallen und so. Also natürlich ist amerikanische Perspektive, sie hassen natürlich alle Crowds. Ich habe es auf Englisch gespielt, da werden halt die Deutschen dann als Crowds bezeichnet von Krautsalat oder so. Und
Sauerkraut, ja.
Sauerkraut, genau. Und hier wird aber das ist eins der ersten, wenn nicht überhaupt eins der, ist vielleicht das erste Kriegsspiel, wo auch mal gezeigt wird, dass die deutsche Bevölkerung ja nichts für den Krieg kann und dass die Nazis ja ihr eigenes Heimatland sozusagen als erstes erobert haben und dort eingefallen sind und dass das Volk auch als Geißel genommen wird. Und das habe ich so noch nie gesehen. Also es ist wirklich, deswegen ist mir diese Stelle so positiv aufgefallen irgendwie. Es wird ja immer so, klar, die Deutschen sind die Bösen und wir müssen alle Soldaten erschießen, aber das wo gab es mal deutsche Zivilisten, wo die Amerikaner auch wirklich dann sehen, also der General ist natürlich nicht begeistert, aber eher, weil seine Mission da jetzt kompromittiert ist, aber den Leuten ist völlig klar, okay, das sind Zivilisten, die haben nichts damit zu tun irgendwie und die werden auch ganz anders behandelt und dargestellt irgendwie und das fand ich total gut. Das ist eine kleine Kleinigkeit irgendwie, wo ich dachte, Mensch, davon hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, das wäre ganz gut gewesen, ja.
Sie haben das dann offenbar eingebaut und dann haben sie gedacht, oh Gott, wir sind ja aber noch Call of Duty und haben danach dann irgendwie eine völlig absurde, total überdrehte Zugverfolgungssequenz eingebaut, wo irgendwie komplette Züge durch die Luft fliegen und so. Also da sind sie dann relativ schnell wieder in diese Call of Duty Action-Schiene dann gekommen. Also im wahrsten Sinne des Wortes in die Action-Schiene gefahren. Ich finde, an der Stelle schafft das Spiel dann wirklich, dir ein paar ruhigere Momente dann auch einfach irgendwie zu präsentieren, die aber schon dann auch irgendwie für die Handlung wichtig sind. Also das hat mich eben, deswegen glaube ich, sprechen wir das auch an, hat mich dann eben tatsächlich auch an der Stelle sehr positiv gestimmt, weil ich mir dachte, okay, sie versuchen zumindest mal so ein paar ruhigere Momente, ein paar Zivilisten, mal irgendwie was anderes, außer die nur Schießbodenschießereien da irgendwie einzubauen, sondern mal was ganz anderes zu machen. Aber vielleicht auch noch mal zu dem Team, weil diese Teamkameraden sind ja nicht nur da, um dir irgendwie so ein bisschen Setting und Stimmung zu geben, sondern es gibt ja auch so Team-Features, was auch eine Neuerung ist. Also bei den Kameraden lädt sich für jeden Kill, den du machst, von denen so eine Art Kreiswert oder so, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Sie haben unten so einen Kreis, der sich dann langsam füllt. Und wenn der Kreis voll ist, dann haben die irgendeinen Bonus für dich. Also entweder ein Midi-Pack oder sie werfen dir Munition zu oder du kannst einen Mörserangriff anfordern. Oder beim Sergeant ist es so, der kann dann für dich die Gegner markieren. Also das heißt, der scoutet die dann mehr oder weniger mit seinem Fernglas und dann siehst du die mit so einer durchsichtigen Outline. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass du so auch so spielerisch so ein bisschen Vorteil hast, dass du das Team dabei hast. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen absurd gelöst, dass sich das nur auflädt, wenn du jemanden tötest, was dann dafür sorgt, dass du halt dann doch alle abschießen musst, damit sich dieser Wert auflädt. Aber ich fand es zum Beispiel mit dem Munitionsmangel ganz gut gelöst, weil das hat mich in alten Call of Duty eigentlich immer geärgert, dass meine Primärwaffe dann irgendwann leergeschossen war und ich musste dann irgendwann mal ein Gewehr des Gegners nehmen. Also ich kam gar nicht drum herum, weil ich einfach keine Munition mehr hatte. Und das fand ich halt hier eigentlich ganz gut, weil ich konnte halt immer mit meinem M1 Garand schießen, weil ich immer genug Munition hatte, weil ich konnte dann immer dem, ich glaube, der Sussman ist es, der die Munition hat, dem dann zurufen und dann hat er mir halt wieder irgendwie Munition rübergeworfen und das fand ich eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, wie man dieses Team-Feature einerseits auch Gameplay-mäßig dann irgendwie sinnvoll einbringen kann. Ja,
da, also du hast dann nicht das Gefühl, dass du die ganze Zeit der Einzelkämpfer bist, also die Leute schmeißen dir halt so ab und zu dann halt nochmal so ein paar Informationsfetzen irgendwie zu und du merkst, es hilft ja auch. Also diesmal ist es nämlich auch so, dass du dich nicht selber heilst. Es ist bei den Call of Duties bisher ja immer so gewesen, dass du dich einfach nur verschanzen musst. So wie bei Halo ursprünglich, dass du dann einfach in Deckung gehst und dann heilst du dich automatisch. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du Health Packs aktivieren musst. Du musst halt immer schön welche einsammeln. Du kannst maximal 4 einsammeln, zumindest auf den normalen Modus und die sind halt auch schneller verbraucht, als du glaubst. Also gerade wenn dort oben irgendwo in irgendeinem Turm oder irgendwie in einem Fenster ein Sniper sitzt und der erwischt dich mit so einem Streifschuss oder so, dann hast du auch wirklich fast komplett die ganze Helfleiste verbraucht. Deswegen muss man hier auch deutlich, also nicht überall, aber in manchen Situationen auch etwas defensiver spielen, als man es irgendwie von den anderen Call of Duties irgendwo gewohnt ist. Und das ist dann deshalb auch ganz sinnvoll, dass es dann immer wieder Figuren gibt, die dir dann von Zeit zu Zeit dann so ein Munitionspack oder halt irgendwie Medikit rüberschmeißen. Es gibt auch, du kannst den General zum Beispiel, also dem Befehlshabenden dann auch sagen, dass er dir die Gegner anzeigen soll. Das ist halt auch nochmal so eine Zusatzfunktion. Dann leuchten die Gegner, die haben dann so eine weiße Umrandung, sodass du die halt auch besser erkennen kannst, was bei der grau-braunen Optik von Call of Duty durchaus hilfreich ist. Und
ja. Ich glaube, der ist übrigens nur Sergeant und nicht General, aber.
Das hat, ja, egal, auf jeden Fall derjenige, der dir sagt, wo es lang geht. Den kannst du halt sagen, der zeigt dir das an, so für, ich glaube, ein paar Sekunden, ne? 20 Sekunden, 30 Sekunden oder so, ja. Was für Call of Duty eine Ewigkeit ist. Also 20 Sekunden gehen dort, da passiert halt eine ganze Menge in diesem Spiel, weil es ja immer noch sehr actionreich ist. Und das fand ich auch ganz cool. Aber lass uns mal ganz kurz über dieses Gameplay reden. Also mir ist irgendwie aufgefallen, dass die Waffen gar nicht so zuverlässig funktionieren, zumindest was den Schaden so betrifft. Also es gab so manche Szenen, wo du zum Beispiel in so einer Arena rumgelaufen bist, um zum Beispiel so einen Panzer irgendwie zu besiegen. Und da hatte ich so Situationen, da hast du eine Schrotflinte in der Hand und denkst, aha, mit dieser Schrotflinte kann sich Leute aus nächster Nähe direkt erschießen. Aber es gab manchmal so Fälle, wo ich Leuten dreimal wirklich ins Gesicht geschossen habe und dann sind die immer noch aufgestanden und haben mir mit ihren Gewehrkolben sofort das Leben ausgeblasen. Und ich dachte, irgendwie stimmt hier manchmal dieses Verhältnis zwischen Schadenwaffen und Gegnerwiderstandsfähigkeit überhaupt nicht aus. Und da gab es auch keine besonders gepanzerten Figuren, das waren einfach ganz normale Soldaten. Ist das auch aufgefallen?
Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, was aber auch irgendwie dran liegt, dass ich Schrotflinten nie benutze. Okay. Aber ich hatte grundsätzlich in dem Spiel, dass dieses Call of Duty-typische Gegner ausknipsen durch schnelles Aufschalten über Kim und Korn nicht mehr so krass ist wie in den letzten Call of Duties. Also das war ja immer so ein Call of Duty-Ding, dass du zumindest im Singleplayer ganz starkes Auto-Aim hattest. Also das heißt, du hast im Grunde nur die Gegner so aufgesnappt, also halt immer so gezielt, Schuss. Nächster gezielt und dann ist er automatisch zum nächsten weitergesprungen. Also natürlich jetzt nicht irgendwie über die komplette Karte, aber wenn der so einen halben Zentimeter auf dem Bildschirm daneben war, ist der einfach so weitergesprungen und hat dann gleich den nächsten ins Visier genommen. Und das hatte ich jetzt hier das Gefühl, dass das nicht mehr so krass war, das Auto-Aim. Und deswegen musste man schon wieder genauer zielen. Und das kann vielleicht auch der Grund dafür sein, dass, weil man genauer zielen muss, dass es dann einem irgendwie so vorkommt, warum treffe ich denn jetzt nicht? Aber das liegt eben daran, dass das Auto-Aim nicht so krass ist. Das ist jetzt nur eine These von mir. Ich kann das jetzt nicht irgendwie beweisen oder ich habe das jetzt nicht irgendwie überprüft oder nachgelesen, dass wirklich das Auto-Aim geringer ist. Es kam mir nur so vor, aber vielleicht werde ich auch älter. Also.
Ja, aber das ist, ich glaube, also das ist so meine Kritik vom Gameplay. Also man, ich habe, es ist wie immer das Call of Duty hohe Qualität, also actionfest inszeniert, perfekt inszenierte Action-Szenen und so, da muss man, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Also sowas sehen wir, wenn eine Action-Achterbahn haben möchte und sich jetzt auch nicht so, also mit moralischen Hintergründen so an diesem Weltkriegssetting stört, da kann die Kampagne eigentlich bedenken, nur spielen, weil da kracht's halt überall, da ist halt ständig irgendwie was los. Diese Zugszene ist sehr, sehr krass. Es gibt sehr viele, sehr coole Action-Situationen, die einfach Call of Duty typisch sind. Da macht man den Leuten auch, das ist ja immer so. Also es ist seit Call of Duty Modern Warfare, seit Call of Duty davor so, das bleibt auf jeden Fall gleich. Ich fand nur, dass diesmal ist mir das auch teilweise ein bisschen ungenauer vorgekommen. Gerade bei diesen Szenen, wo man sich freier bewegen kann. Also die Tunnelszenen funktionieren alle einwandfrei. So dieses, wenn man so nach vorne preschen muss und man bewegt sich halt quasi nur so in eine Richtung durch den Wald oder so. Aber es gab so Stellen, wo dann so die Arena sich so ein bisschen öffnet. Das ist dann so ein Areal, also dieser Panzer ist dann zum Beispiel eine Situation, die mir aufgefallen ist. Es gibt dann eine Stelle, wo so ein Panzer auftaucht und du musst irgendwie versuchen, den mit zwei Granaten auszuschalten. Du hast irgendwie nur solche Granaten dabei, die erstmal durch die Außenwand und dann halt irgendwie in den Motor reinkommen. Und du kannst natürlich nicht direkt frontal auf diesen Panzer drauf, sondern du musst irgendwie versuchen, den so von hinten zu erwischen, wenn er dich gerade nicht sieht. Und deswegen kannst du dich quer durch diese Arena um diesen Panzer drumherum bewegen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass dieses Spiel dir manchmal einfach im Rücken Gegner spawnt und da halt einfach komische Sachen mit dieser Kollisionsanfrage und den Waffen macht. Und das fällt halt erst nur dann auf, wenn es so ein bisschen weniger inszeniert ist. Und ich finde, das sind so die Schwächen, die mir dann hier und da so ein bisschen aufgefallen sind. Immer damit es gerade nicht wird, ist es halt einfach ein gutes Actionfest. Und da ist es auch eigentlich egal, ob man manchmal trifft oder nicht, weil deine Kameraden erschießen den Gegner dann wahrscheinlich sowieso für dich.
Klar, also es ist halt schon alles geskriptet und inszeniert. Das ist Call of Duty typisch auch jetzt hier so. Und sobald das halt nicht der Fall ist, merkt man halt, dass das auch nicht die Stärke des Spiels ist. Also irgendwie, wie du richtig sagst, sobald es irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen chaotischer wird, ist es dann auch wirklich chaotisch. Und man weiß dann auch nicht mehr genau, wo kommen jetzt hier diese Gegner her? Warum sind die auf einmal in meinem Rücken? Da liegt dann wirklich die Vermutung nahe, dass sie da irgendwie hingespawnt wurden und sowas. Mhm. Vielleicht auch von irgendeinem Skript, weil man halt so, ja, wenn der Spieler irgendwie hier über die Linie läuft, dann spawnen die da hinten oder sowas. Und das ist dann schon etwas chaotisch. Also da merkt man schon, dass die Stärke von Call of Duty ist halt einfach diese inszenierte Action-Achterbahn, wo genau irgendwie der Spieler an einem bestimmten Punkt steht und man weiß jetzt, okay, wenn er hier über die Linie läuft, dann explodiert da das oder dann kommt da der Panzer um die Ecke gefahren und dann rennen hier nochmal 5 Mann rüber. Also man fühlt sich da halt oft einfach wie in so einer Filmkulisse, wo dann der Regisseur ruft so, und bitte die 5 Wehrmachtssoldaten jetzt bitte hier um die Ecke rennen und so ist es ja. Also es wird ja tatsächlich da alles für den Spieler. Also du hast nie einen Moment in dem Spiel, also in der Singleplayer-Kampagne sowieso nicht, wo du denkst, boah, krass, was ist denn jetzt hier passiert? Da habe ich ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt das passiert oder dass diese Systeme des Spiels so aufeinander wirken, dass Folgendes eintritt, sondern du weißt genau, alles, was du siehst, wurde so vorher für dich geplant, damit du das auch dann so erleben kannst, wenn du durch die Kampagne läufst. Das ist absolut das, was man halt von Call of Duty kennt und das ist auch hier überhaupt in keinster Weise anders.
Es gibt noch diesen Film Wreck-It Ralph, hast du den gesehen? Wo doch alles um den Spieler herum gemacht wird. Wo gibt's auch diese Ego-Shooter-Szene, die so ein bisschen an Gears of War erinnert, mit diesen Bugs und so, wo die diese blonde Shooter-Heldin mit dabei ist und so. Und dann haben sie ja wirklich dann so eine schwebende Kamera drumherum. Und dann ist es ja genau so. Und ja. Action und alles um diesen Spieler herum, alles um diesen Wreck-It Ralph-Charakter herum ist quasi im Prinzip das, was dann passiert. Und alles andere ist egal. So, dass es aus dem Bild herausgeht, können die Leute sich entspannen. Wird ja nicht mitgerechnet.
Ja, aber so ist es ja auch. Also tatsächlich findet da auch alles für dich statt. Na gut, also Call of Duty World War II. Also es ist irgendwie so für mich so ein Spiel, ich fand es jetzt die paar Stunden, die es dann gedauert hat, fand ich es ganz unterhaltsam, hat mir auch alles gut gefallen, aber ich bin da ganz ehrlich, also groß in Erinnerung bleiben wird mir das jetzt auch nicht, was einfach daran liegt, dass sie halt doch einfach auf diesen ausgetrampelten Pfaden vom Zweiten Weltkrieg lang marschieren. Es ist halt alles einfach irgendwie solide Call of Duty Action mit bekannten Schauplätzen konstant hoch inszeniert von der Qualität her, aber halt auch nicht mehr. Also da gibt's keinen Moment, wo man sagt, da wird man vielleicht in 5 Jahren nochmal drüber reden und sagen, ach, weißt du, damals Call of Duty, was, ne? Also selbst die Landung in der Normandie, die beim ersten Medal of Honor ja noch richtig irgendwie mitgerissen hat, also da hat man ja noch irgendwie auf dem Schulhof erzählt und sagt, ah, hier, krass, wie die, das ist ja wie bei James Ryan und das schaut so realistisch aus, das kannst du nicht mehr unterscheiden von der Realität. Und selbst diese Szene, die genau so gemacht ist mit dem Klassiker, so, ah, da musst du dann erst hinter diesen Panzersperren am Strand dich hochkämpfen und schauen, dass du nicht getroffen wirst. Dann musst du diese komische Stabsprenggranate irgendwie durchschieben. Also alles, wie man das halt kennt. So genau so läuft es ab. Und deswegen hat man es halt schon mal gesehen. Man spielt es dann, denkt sich, ach cool, habe ich jetzt auch noch mal neuer Grafik gesehen. Aber es ist halt nicht mehr so erinnerungswürdig, weil man halt alles doch zigfach schon mal so gesehen hat.
Ja, also dafür haust du mich jetzt. Aber ich finde tatsächlich die Science-Fiction-Computers alle besser. Alle viel besser. Also ich habe jetzt, ich dachte so im Anschluss, also ich war so, also bei Call of Duty, das ist genau dieselbe Reaktion. Bei mir ist die halt ein bisschen extremer, weil also ich habe das so hingenommen. Ich habe gedacht, naja, aber ich habe auch irgendwie also ich habe Wochen gebraucht, bis ich diese Kampagne zu Ende gespielt habe. Ich habe so
Monate.
Ja, Monate.
Also das hat länger gedauert für dich, die Kampagne zu spielen, als der Krieg selber gedauert hat.
weil wirklich, es ist, also dieses Thema motiviert mich null. Also ich komme auch, ich mag es auch überhaupt nicht, so dieses so realistische Kriege so als Unterhaltungsfest so zu inszenieren. Also ich finde, also wenn es nicht diesen Twist hat wie bei Brothers in Arms, da fand ich es wirklich richtig gut, weil ich dachte, okay, das hat was zu erzählen. Es ist so immer kurz davor und es gibt auch diese Stellen, die ich dann irgendwie mag, aber dann hadere ich immer so ein bisschen mit mir und es ist auch so ein bisschen, also trotz der tollen Inszenierung hat sich bei mir dann halt auch schon so ein bisschen dieser Langeweile-Effekt eingeschlichen, weil ich halt alle Call of Duty davor auch gespielt habe und auch genau dasselbe gedacht habe wie du. Also es ist solide, aber man denkt, ah mein Gott, das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Und irgendwie ist es ja auch nicht okay, das zu spielen. So. Und dann habe ich jetzt gedacht, na, das kann doch nicht sein. Also ich kann doch Call of Duty nicht auf dieser Note enden lassen. Also habe ich dann Infinite Warfare reingeworfen und da haben mir schon die ersten 10 Minuten besser gefallen als das komplette World War II-Spiel. Es ist einfach eine persönliche Präferenz. So, wenn da Raumschiffe auftauchen und die sich Weltraumstacheln liefern, dann bin ich natürlich sofort dabei. Und dann habe ich auch nicht so diesen Hintergedanken, okay, ich spiele da jetzt nicht wirklich ein historisches Ereignis. Also da wird jetzt nicht so ein historisches Ereignis so ein bisschen verdreht vielleicht für so ein Unterhaltungsprodukt, sondern das ist einfach total alles erfundener Blödsinn, der halt gar keinen Realitätsbezug hat. Und das ist mir dann irgendwie auch lieber. Also ich fühle mich wohler dabei.
Ja, das ist tatsächlich persönliche Präferenz. Also mich stört es eben nicht, dieses Setting. Aber ich komme witzigerweise, obwohl mich das nicht stört, zu einem ähnlichen Ergebnis wie du. Ne? Also man spielt es dann durch, denkt sich, ja, das war jetzt ordentlich, hat man jetzt so gesehen und wird man aber auch jetzt nicht in den nächsten Jahren nochmal wieder reinlegen und sagen, Mensch, toll. Also da war tatsächlich irgendwie Modern Warfare irgendwie noch ein Tick besser, weil man da irgendwie Momente drin hatte, von denen man jetzt heute noch redet, ne? Also Stichwort Atomexplosion oder
Warfare ist wirklich gut. Also das hat mir damals auch schon, hat mich damals schon beeindruckt. Jetzt habe ich noch mal diese Remaster-Version gespielt, die bei Infinite Warfare dabei war. Und das ist ein gutes Spiel immer noch. Also das liegt aber auch daran, dass sie es da irgendwie schaffen, auch so eine düstere Grundstimmung irgendwie zu generieren. Also die zu zeigen, okay, Modern Warfare ist nicht einfach nur Hurra-Patriotismus, sondern hier geht wirklich die Welt zugrunde. Also das ist so ein globale Kettenreaktion, die dort stattfindet. Und die ist, du hast deshalb immer einen Kloß im Hals, weil das gar nicht so unwahrscheinlich ist, was da so passieren kann. Also es ist so dieses, also im Prinzip, als es damals rauskam, hattest du irgendwie das Gefühl, das hätte jetzt morgen passieren können. Was dort alles abgeht. Und deswegen ist Modern Warfare irgendwie noch so eine gewisse, ja, ich, so eine gewisse Qualität dadurch, dass es so halt einfach so nah an der Realität irgendwie dran ist. Das ist ja trotzdem ein erfundener Konflikt, also den gibt's ja so in der Form nicht, so wie er im Spiel dargestellt wird, aber du hast immer so dieses unangenehme Gefühl irgendwie mit dabei. Das haben sie mit Modern Warfare 2 und 3 schon so verloren, da ist es dann wieder mehr Michael Bay geworden, aber diese Szenen, dieses, auch dass der Soldat nichts wert ist, diese Szene, die du ansprichst, wo die Atombombe einfach mal den kompletten Protagonisten zerfrisst, weil ne, du bist es einfach da bis dahin gewohnt gewesen, immer der Held zu sein. Und auf einmal stirbt der Held in diesem Spiel so und wechselt die Figur komplett. Das hat dir dann einfach auch klar gemacht, dass diese Soldaten diesen gigantischen Konflikt, der einfach von irgendwelchen Feen gezogen wird, die auch nicht so wirklich durchschaubar ist, dass da einfach so kleine einzelne Personen plötzlich dann sehr, sehr entbehrlich werden. Und das fand ich da wirklich ganz gut dargestellt. Obwohl
oder allein Pripyat, also wie gut Pripyat ja. Mission ist, ne? Und das ist auch witzigerweise wieder eine ruhige Mission. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein Irrglaube, dass die Macher von Call of Duty immer denken, nur wenn irgendwie Raumschiffe explodieren oder am besten gleich die ganze Welt in Flammen aufgeht, dann ist es was Denkwürdiges, aber es kann eben auch manchmal das Ruhige sein, was man sich dann irgendwie merkt. Weil es
halt ja, es ist halt hier bei Infinite Warfare, also ganz kurz als Beispiel, ist auch ein ruhiger, also in Anführungsstrichen ein ruhiger Moment, auch tatsächlich einer, der dann sofort im Gedächtnis geblieben ist. Es gibt dann irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist, aber irgendeine Stadt in der Zukunft und dann gibt es einen Angriff und dann stürzt an einer Stelle ein Raumschiff mitten in die Stadt. Und dann hast du so eine Szene, die sehr an die Twin Towers erinnert, weil du dann, dann so eine große Wolke auf dich zugeflogen kommt, so eine Rauchwolke. Und die blendet dich erst einmal komplett und als die Sicht dann wiederkommen, siehst du die ganzen Zivilisten, die alle eingestaubt dann irgendwie da stehen und völlig desorientiert sind und so. Und du läufst dann durch die so durch, versuchst den, dann gibt's dann die Kameraden, also man ist immer zu viert unterwegs, die versuchen denen noch so ein bisschen zu helfen, müssen aber natürlich auch irgendwie weiterziehen. Und dieser Moment, der geht vielleicht, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so, aber der bleibt haften. Das ist so, okay, das ist krass. Also da werden halt wirklich Leute in diesen Konflikt reingezogen. Und das ist halt auch alles, wie gesagt, Quatsch. Science-Fiction gibt's so nicht. Die Waffen sind Blödsinn. Man kämpft gegen Roboter und alles und so. Aber hier wird halt einfach dann so an so einer kleinen leisen Stelle gezeigt, okay, wenn so ein Konflikt ausbricht, sind immer die Leidtragenden dann auch die Zivilisten um dich drumherum. Und das wird an dieser kleinen Stelle gezeigt. Und ich finde, die können, wenn die wollen, von Call of Duty. Also sind da mehrere Studios, die dran sitzen, aber wenn die Schreiber sich wirklich mal vornehmen, solche Momente einzubauen, dann können die auch echt gut funktionieren. Und das stellt halt auch natürlich den richtigen Kontrast zu diesen schnellen Action-Szenen her. Mhm. Aber ich glaube, wenn das ganze Spiel zur Hälfte daraus bestehen würde, dann auch wieder niemand Call of Duty spielen. Ich denke schon, dass es 90% sein muss.
Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, magst du vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Zombie-Modus sagen, weil den habe ich überhaupt nicht gespielt, weil mich halt irgendwie Zombies mittlerweile sehr langweilen.
Was? Freuen wir uns beide nicht auf Dings, auf dieses Biker-Zombie-Ding?
Ja, okay, das ist eine Ausnahme.
Bei Biker.
Nee, also bei mir ist es halt einfach so, wenn ich jetzt dann irgendwie, der Zombie-Modus von Call of Duty, Horde-Modus, wo du gegen irgendwie Zombies kämpfst, habe ich auch andere Spiele, die ich dann lieber spiele. Also ist jetzt nichts für mich, was ich jetzt irgendwie unbedingt ausprobieren will.
Deswegen. Ja, also ich mag den Zombie-Modus generell in Call of Duty und ich finde den hier auch wieder gut, weil hier, das ist halt wieder so, das gibt dem Ganzen so einen Grindhouse-Touch. Das sind Nazi-Zombies natürlich. Und was gibt's Besseres als Nazi-Zombies? Wo ich weiß nicht genau, was die Hintergrundgeschichte ist. Wahrscheinlich sind es auch wieder so okkulte Experimente, wie man es aus so Grindhouse-Filmen irgendwie kennt und so weiter. Und es ist halt einfach ein Horde-Modus, wo es darum geht, so viele Wellen wie möglich zu überleben. Der hat halt hier durch das Zweite Weltkrieg-Setting dann einfach so Szenarien wie zum Beispiel eine Mine oder einfach so eine verlassene alte deutsche Stadt irgendwie und so, also schon, die dann auch noch so verschneit ist, also so was man so ein paar Trash-Horror-Filme halt auch in der Form schon mal irgendwie gesehen hat. Und das ist, ich finde den gut, also der ist nicht so kreativ wie bei den letzten Call of Duties, muss man sagen. Also es gab einen, den ich sehr cool fand, ich glaube, der war bei Cold Ops 3 dabei, wo sie so ein total abgefahrenes, alternatives Noir-Setting benutzt haben, was mir echt gut gefallen hat. Das war richtiger Quatsch irgendwie, aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht, weil es so ein Fantasy-Setting war. Und
Kennedy oder was? Nee,
das mit Kennedy war davor. Ich glaube, das war Ghost, ne? Ich glaube, das war Call of Duty Ghost, was das gemacht hat. Das fand ich aber auch ganz witzig, wo der in diesen Bunker eingesperrt ist und dann kommt
jetzt. Ja, aber das muss doch ein Black Ops sein, weil das war doch dann irgendwie so 50er, 60er Setting.
Ja,
so.
Ja, es war Cold Ops 2 oder Cold Ops 3. Und es gab halt eins, was noch richtig abgefahren war. Es erinnerte total an Bioshock aus irgendeinem Grund. Also es hatte wirklich so, also hast du auch so gegen Nazi-Dämonen gekämpft und da waren Schauspieler aus Filmen irgendwie mit dabei. Es war ganz abgefahren. Ich glaube, das war Cockblops 3. Ich kann mich aber auch
irren. Cockblops ist so ein geiles Wort.
Und ja, ist gut. Also der Zombie-Modus, also wie gesagt, er ist nicht mehr so abgefahren wie bei davor, obwohl es halt natürlich so Waffen gibt wie so ein Elektroschocker und so. Also es gibt halt schon so Fantasiewaffen, die jetzt gar nichts mit dem Zweiten Weltkrieg an sich zu tun haben. Es geht halt schon alles in so eine Pulp-Richtung. Aber ich finde das nett. Also wenn man Freunde hat, mit denen man das spielen kann, man kann es halt, ich glaube, bis zu viert spielen, macht das wirklich Spaß. Das ist eine super witzige Sache. Kann man auch im Splitscreen, glaube ich, spielen. Lass mich nicht lügen. Aber dann muss man trotzdem eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen. Also man kommt ohne Internet, kommt man da jetzt nicht aus. Aber dann ist das witzig. Also es ist Zombie-Horn-Modus. Da muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Die Zombies sehen auch krass aus. Also die sind, das sind so Hellraiser-artige Zombies. Das sind so, die sind halt bis so, teilweise bis auf die Knochen so abgenagt, haben offene Wunden und so. Und die sind dann so verbunden, so notdürftig verbunden mit so Metallschienen. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie in diesem Lovecraft-Film. Wie heißt das? Der Necro, nicht Micromancer, Necro, Reanimator, genau. Also wie diese Kreaturen in Reanimator sehen die teilweise aus. Was so ein bisschen, also so diesen ganzen halt auch so diesen Horror-Flair irgendwie gibt. Ist okay. Also überrascht nicht, aber kann man machen, wenn man Freunde hat, mit denen man das gerne spielt. Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch lieber spielen als den normalen Call of Duty-Modus, weil ich finde Zombies in dem Fall dann tatsächlich nicht langweilig.
Naja, gut, vielleicht muss ich ihn doch auch mal ausprobieren. Also
nett. Aber ich glaube, es gibt bessere Zombie-Modus. Es gibt ja, ist ja jetzt auch so eine Disc rausgekommen mit mehreren Zombie-Modus aus verschiedenen Spielen. Ich habe den selber nicht gespielt, aber da ist irgendwie so eine Edition von Call of Duty rausgekommen, wo nur Zombie-Modus drin ist. Das kostet irgendwie auch nur 30 Euro oder so. Und ist ein Paket, wo die alte Karten remastert haben. Und ich weiß aber nicht, welcher Zombie-Modus aus welchem Teil da jetzt die Grundlage ist. Aber ich glaube, dass, also für Leute, das ist ja wirklich eine ganz absurde Entwicklung, ne? Das sollte ja nur ein Witz sein irgendwie. Und dann ist daraus ja wirklich ein handfestes Teil geworden. Und die einzige Abweichung davon ist ja der Modus, wo es mal gegen Aliens ging. Ich glaube, das war tatsächlich Ghost. Da habe ich mich vertan. Ich glaube, bei Ghost gab es mal einen Modus, wo du gegen Aliens gekämpft hast. Das war das einzige Mal, wo die mal keine Zombies eingebaut haben. Und was macht denn ein Zombie-Modus in einem Weltkriegsspiel? Ist ja eigentlich völlig bekloppt. Das sollte ja nur irgendwie ein Add-on sein. Aber es ist halt so beliebt, dass die Leute es echt gerne spielen.
Klar, also es war tatsächlich anfangs mal einfach so als Easter-Egg-Gag gedacht. Und dann wurde es aber so beliebt, dass es halt mittlerweile auch so eine wichtige Säule wurde. Ne? Also es wird ja auch bei jedem, das ist die erste Frage bei jedem neuen Call of Duty, wenn es angekündigt wird, ist ja, wird es einen Zombie-Modus geben? Und meistens gibt es dann einen, weil, klar, weil viele haben da halt auch Spaß dran.
Ja, es ist geil. Ich glaube, es war die Verpackung von Cockblops 2 für die Wii. Das drehst du dann einfach um und dann steht auf der Rückseite, sind einfach nur drei Bilder. Kampagne, Multiplayer, Zombies.
Ja.
Also nicht mal eine Erklärung, was das ist. Also sonst ein bisschen ja die Packung auf der Rückseite immer so alles umwärmen. So, erleben Sie den aufregendsten Zombie-Modus ever? Die müssen das gar nicht. Die schreiben einfach nur diese drei Worte und drei Bilder dahin. Das sind so drei schmale Bilder, fertig. Das ist alles.
Das reicht ja auch. Alles, was man wissen muss, ja. Genau. Na gut, alles klar. Dann bleibt uns wie so oft bei Weltkriegsspielen am Ende als Abmoderation dann doch nur der Hinweis auf Brothers in Arms, weil das einfach immer noch unerreicht wahrscheinlich eins der besten oder wenn nicht sogar das beste Spiel oder Shooter, wenn man es ein bisschen eingrenzen möchte, im Zweiten Weltkrieg ist und tatsächlich wahrscheinlich, aber das ist so ein Running Gag mittlerweile, dass wir uns irgendwie vornehmen, da reden wir wirklich irgendwann mal drüber.
Es gibt's ja auch irgendwie mittlerweile, oder da gab's drei Stück auch, ne? Da müsste man echt mal gucken, ob man über alle drei redet oder.
Das Problem ist halt, die sind noch nicht in dem Abwärtskompatibilitätsding von der Xbox One drin. Sonst könnte man die tatsächlich ja irgendwie als auch mal einlegen. Aber wie ist dann auch immer der Aufwand, so die alte Konsole nochmal wieder rausholen, die 360 und Zeugs und bla und so. Und so, wenn ich das jetzt im Abwärtskompatibilitätsmodus hätte, dann wäre es ja tatsächlich mal eine Überlegung wert. Aber mal schauen.
Und dann gab es da noch einen eigenen V-Teil, glaube ich, oder so. Ne? Das, also irgendwie, ich werde mich auch nicht gerade
alles. Das kann sein. Also da gab es relativ viel. Also das war ja mal eine große Marke. Ich weiß auch nicht, warum Gearbox und Ubisoft da irgendwie nicht mehr zusammenfinden und das irgendwie nicht mehr hinbekommen, da mit dieser Marke was zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wem die Rechte gehören. Also ob das tatsächlich bei Ubisoft ist oder ob die das nur gepublished haben und die Rechte eigentlich bei Gearbox liegen. Und weiß es nicht. Aber so wie ich unseren Podcast kenne, werden wir das jetzt ansprechen und morgen wird irgendwas Neues angekündigt. Und
der Glaskugel-Podcast.
Ja. Na gut, alles klar. Dann wünsche ich dir und den Hörern noch einen schönen Tag. Das habe ich dir bei der Abmoderation geklaut und sage, dann hören wir uns morgen.
Du Dieb, bis morgen.
Ciao.